eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Dänemark, Tschechien, Italien und weitere EU-Länder reagieren. Sie stellen das öffentliche Leben praktisch ein. Nur in Deutschland kann sich #Covid-19 ungehindert ausbreiten. Das wird fatale Folgen haben. Die Regierung muss jetzt endlich angemessene Schritte einleiten. #Corona-Deutschland. So Sven, welcher Politiker, welche Politikerin, glaubst du, hat diesen Tweet, der ja offensichtlich aus der Anfangsphase der Ausbreitung des Coronavirus stammt, losgelassen?
Naja, wenn du so schon fragst, übrigens erstmal schönen guten Tag zusammen, auch von mir natürlich.
Hier, keine Formalitäten. Wer hat das gesagt?
Naja, wenn du so fragst, dann war es 100% irgendjemand von der AfD. Und zwar würde ich mal vermuten, das war Anfang der Pandemie, da war unser Hundefreund, glaube ich, noch mit dabei. Deswegen würde ich sagen, es war der Herr Gauland.
Nicht schlecht, also mit der AfD liegst du richtig. Jetzt hast du natürlich meinen ganzen Gag damit so ein bisschen persifliert, so ein bisschen torpediert. Vielleicht für euch, es ist natürlich bemerkenswert, dass die AfD, dass aus Reihen der AfD so ein Tweet kommt und es war nicht Alexander Gauland, es war seine Kollegin, die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, weil sich die AfD tatsächlich wohl am Anfang der Pandemie noch gar nicht so sicher war, wie sie sich zum Thema Corona bzw. Corona-Maßnahmen positionieren soll. Und bemerkenswert nochmal, weil und jetzt die steile These dieser Folge, die Corona-Pandemie und alles, was mit ihr zusammenhing, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, in Deutschland das Erweckungserlebnis für den momentan erheblichen Erfolg der AfD und vieler anderer Rechten, Rechtsextremen, aber ja vor allem auch neurechten Strömungen und Organisationen war, die ja jetzt auch vermehrt alle zusammenarbeiten, alle mit dem Ziel und meiner Meinung nach, man kann es nicht anders sagen, unsere Demokratie in der Form, wie wir sie kennen, abzuschaffen. Wenn wir jetzt dann nochmal auf diesen Tweet von Alice Weidel zurückkommen, wenn wir den ja nochmal reinziehen, kann man ja aus der Sicht der AfD sagen, okay, gerade nochmal die Kurve gekriegt, weil der Erfolg der AfD und vieler anderer neurechter Akteure, wie gesagt, aus der Pandemie gezogen haben. Und ihr wisst es ja natürlich, diesen Erfolg haben sie dann daraus gezogen, weil sie eben die Maßnahmen nicht unterstützt haben, sondern sie kritisiert haben. Wie wir es ja erlebt haben, diese unglaubliche Fundamentalopposition, die dann die AfD eingenommen hat und den Versuch dann gestartet hat, das Protestpotenzial innerhalb der deutschen Bevölkerung zu vereinnahmen. Und das haben sie meiner Meinung nach mittlerweile auch mit Erfolg gemacht. Diese Idee, das mal genauer anzuschauen, also die Idee zu der Folge und zu dieser These kam uns, weil uns aufgefallen ist, dass wir vieles, was wir in den letzten Folgen jetzt, seitdem wir wieder angefangen haben, erzählt haben, genau diese Schlüsse zulassen. Wir haben ja über Türöffner-Themen gesprochen, die rechte Szene nutzt. In dem Zusammenhang dann viel über die Freien Sachsen in der letzten Folge, die ja im Zuge der Corona-Proteste entstanden sind. Wir haben auch, Sven, vor allem du ja immer gerne, über die Medien und die Politik gesprochen, die sich ja auch bei Corona wieder sehr einig waren, was dann wahrscheinlich auch für viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt hat. Aber wir hatten das irgendwie noch nicht so richtig sortiert und tatsächlich die Corona-Pandemie und die Proteste gegen die Maßnahmen in den Fokus genommen, um quasi mal zu analysieren, wie ist es ab dann weitergegangen bis heute. Und wir schauen uns halt jetzt an, ob das wirklich stimmt, ob dieser momentane Erfolg der AfD ja auch vor allem und andere Akteure der rechten Szene, ob das auf die Pandemie und die Demonstrationen währenddessen zurückzuführen ist. Sven, ich sag, wie es ist, das Thema war so ein bisschen meine Idee. Ich bin mir deswegen jetzt nicht so ganz sicher, ob du das jetzt wirklich haargenau so siehst wie ich. Ich habe da jetzt ein bisschen für dich mitgesprochen. Deswegen frage ich dich jetzt hier erstmal direkt, siehst du das selber so? Kann man diese steile These aufstellen? Und wie gravierend ist tatsächlich dann jetzt auch vielleicht die Corona-Pandemie für diesen, ich nenne es mal, Rechtsruck, den wir gerade erleben.
Wer uns, glaube ich, in den letzten Folgen oder allgemein zugehört hat, du hast es ja eben auch schon gesagt, ich habe ja gerne so ein bisschen die Kritik an den Medien und auch die Kritik an den Politik, an der Politik in den Fokus gerückt. Und ich glaube tatsächlich, das habe ich ja auch immer schon so gesagt, ich glaube tatsächlich so der erste Aufschwung für die rechte Szene war tatsächlich die Flüchtlingskrise 2015. Aber der richtige Aufschwung oder der zusätzliche Hype ist dann wirklich durch die Pandemie entstanden. Also diese ganze Flüchtlingsdebatte war ja sehr, sehr eingeschränkt auf eben das Thema Flüchtlinge. Und was wir, glaube ich, auch durch Corona sehen, ist vor allem, aber das ist gar nicht nur Corona, aber Corona war natürlich etwas, was für uns alle neu war. Das gab es so bisher noch nicht. Diese ganze Situation war etwas, was für uns alle neu war. Und die Idee, die dahinter steckt, ist aber eine Krise. Und Die Krise ist aber mittlerweile nicht mehr die einzige Krise. Deswegen würde ich sagen, ja, die Corona-Pandemie hat wahrscheinlich das Ganze nochmal deutlich verschnellert, dass eben die rechte Szene, rechtspopulistische Gruppen, rechtsextreme Gruppen, Verschwörungsmythen und so weiter, dass die natürlich wesentlich stärker auch jetzt in die Mitte der Gesellschaft nochmal gerückt sind. Auch da gab es sie schon immer, aber verstärkt worden ist es, glaube ich, nochmal durch diese richtig große Krise, also durch die Corona-Pandemie. Man hätte natürlich jetzt sagen können oder hoffen können, okay, die Corona-Pandemie ist erledigt, die Krise ist überstanden und damit kommen wir vielleicht auch wieder zurück in eine Normalität. Aber, und das ist eben das große Problem, eine Krise hat die andere abgelöst, beziehungsweise man kann ja im Endeffekt sagen, wir haben sogar heute zwei Krisen, die das Ganze übernommen haben. Ob Corona nochmal wiederkommt, lassen wir mal außen vor. Aber wir haben den Ukraine-Krieg und damit einhergehend Energiekrise, Inflation und so weiter und so fort, auch als eine neue Form der Krise, die auch wieder instrumentalisiert werden kann, haben wir letzte Folge ja auch drüber gesprochen. Und dann natürlich auch das, was wir bisher immer so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen, natürlich auch noch der ganze Bereich Klimakrise, Auseinandersetzung damit. Wir erinnern uns alle zurück an die Debatte über das Heizungsgesetz und so weiter und so fort, was natürlich auch damit reinspielt. Also ich würde sagen, ja. Die Corona-Pandemie war wahrscheinlich nochmal der Auslöser dafür, dass wesentlich stärker zum Erfolg beigetragen wurde. Aber, und das ist eben, glaube ich, allgemein der Erfolg von rechten Gruppierungen, rechten Strukturen. Sie können Krisensituationen, und das hast du ja beim letzten Mal auch schon gesagt, machen die Freien Sachsen ja ähnlich. Sie können Krisensituationen, und zwar egal welche Form der Krise, können sie mittlerweile für sich instrumentalisieren und daraus Profit schlagen. Und das ist das Problem, was eben die normale Politik, aber auch der Großteil der Zivilgesellschaft gerade so nicht angehen kann, hängt vielleicht auch mit einer gewissen Individualisierung der Gesellschaft zusammen auf der einen Seite. Und deswegen glaube ich, ja, die Corona-Pandemie ist mit ein ausschlaggebender Punkt für den Erfolg, aber mittlerweile können sie Krisen an sich, egal welche das ist, für sich instrumentalisieren.
Ich will dazu nur sagen, du hast jetzt tatsächlich die dritte Krise, wenn wir jetzt bei deiner Aufzählung bleiben, nicht genannt. Und die ist natürlich die relevanteste gerade. Darum soll es jetzt aber nicht weitergehen. Aber da die Flüchtlingskrise, ich sag mal die jetzt dazukommende Flüchtlingskrise, über Klima haben wir tatsächlich noch nicht geredet. Aber das ist, glaube ich, auch ein Mobilisierungsthema, was die Rechten versuchen zu besetzen. Ist aber jetzt abgelöst worden für ein, was sie noch besser besetzen können, und zwar die Flüchtlingskrise, die jetzt wieder kommt. Aber ich möchte trotzdem, weil du sagst, okay, Krise ist Krise und es ist irgendwie so ein bisschen egal, welche, und das nutzen die. Ich würde aber trotzdem versuchen, den Fokus oder mal rauszuarbeiten, was das Besondere vielleicht auch an der Corona-Krise war oder der Corona-Pandemie und warum es seitdem ihnen so gut funktioniert, wieder zu mobilisieren bei anderen Krisen, weil ich glaube, dass die Corona-Pandemie so eine Art Mobilisierungs-Erweckungs-Zusammenschweißpotenzial hatte für die Szene. Und deswegen diese Leute jetzt so gut mobilisierbar sind, weil sie jetzt wissen, wer sie sind, sie wissen, wer für sie steht, sie wissen, welche Partei sie auch vielleicht ihre Interessen vertritt. Mir ist nämlich in der Recherche aufgefallen, dass sich viele mit diesem Thema beschäftigt haben, okay, Rechtspopulismus, Corona, wie hängt es zusammen? Aber viel der Forschung war dann, ich sag's jetzt einfach mal so, zu früh. Ja, also das heißt, es gibt ein paar Studien, so Mitte 2021, zum Beispiel eine der Friedrich-Ebert-Stiftung, also der SPD-nahen Stiftung, die ist von Ende April 21. Da war die Pandemie halt noch am Laufen. Ja? Das heißt, das war alles noch nicht entschieden. Diese Kämpfe waren noch nicht ausgekämpft. Diese Studie kommt zu dem Fazit, ich zitiere, zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es der parlamentarischen, populistischen und extremen Rechten in Deutschland zumindest vorläufig nicht gelungen ist, das Potenzial der Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie in einen steigenden elektoralen Rückhalt innerhalb der Bevölkerung zu verwandeln. Dennoch bietet der Protest auf der Straße rechtsextremen AkteurInnen und Gruppierungen willkommene Anlässe zur Inszenierung und Agitation. Hier besteht die Gefahr der Normalisierung rechtsextremer Inhalte und Symboliken innerhalb der Protestbewegung und langfristig auch in der Gesamtgesellschaft. Große Teile der Protestbewegung haben sich inzwischen sichtbar von dem ursprünglichen Anlass, den Corona-bedingten staatlichen Einschränkungsmaßnahmen, entfernt und eine rechtspopulistische, eliten- und in Teilen demokratiefeindliche Agenda adaptiert. Das bietet Anlass zur Sorge, dass sich hier langfristig und unabhängig vom konkreten Verlauf der Pandemie demokratieskeptische Protestpotenziale etablieren und verfestigen. Das heißt, diese Studie kommt noch zu dem Ergebnis, können wir nicht sagen. Bisher hat es nicht geklappt, prophezeit aber eigentlich schon das, was meiner Meinung nach genau jetzt passiert ist. Und zwar diese Konzentrierung auf diese Demokratiefeindlichkeit, diese Elitenfeindlichkeit, diese Leute, diese in Anführungszeichen kritischen Geister, die ja immer glauben, sie könnten die Welt erklären, zusammenzufassen und zu mobilisieren. Also, das war Mitte 2021, als diese Studie veröffentlicht wurde. Und ich würde jetzt mal behaupten, zack, 2 Jahre später, die Corona-Pandemie kickt mitunter zeitverzögert. Kleiner Insider am Rande für die Lambok-Fans. Der Film meiner Jugend. Also der Erfolg, den die Rechten aus Corona ziehen konnten, der kickt, so wie quasi das Hasch in Lambok, mitunter zeitverzögert und eben gerade jetzt so richtig rein. Das ist quasi so ein bisschen die These, die ich jetzt vertreten würde. Also das, was die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung befürchtet hat, ist wirklich eingetreten. So dieses demokratieskeptische Protestpotenzial hat sich etabliert und verfestigt. Und jetzt kann das eben wieder abgerufen werden. Und jetzt eben dann doch zeitverzögert in den steigenden elektoralen Rückhalt innerhalb der Bevölkerung verwandeln. Sprich, was da so kryptisch ausgedrückt wird, eine Partei profitiert davon und gewinnt Wählerstimmen. Und das ist in dem Fall natürlich die AfD, was wohl Mitte 2021 noch nicht so war, aber jetzt so ist. Und ich führe diesen Erfolg jetzt eben auch schon auf die Agitation der AfD während der Corona-Pandemie zurück. Also dass inhaltlich der Kern von den Corona-Protesten hängen geblieben ist, und zwar diese grundsätzliche demokratiefeindliche und elitenfeindliche Position. Und da will ich jetzt hier, das ist das erste Mal schon mal direkt deutlich machen, elitenfeindlich kann man jetzt hier auch einfach endlich mal mit verschwörungstheoretisch oder ideologisch übersetzen, weil jetzt eben genau diese Menschen auch nach Corona von den neuen Rechten und der AfD abgeholt werden und in der AfD ja auch ihr politisches Zuhause finden.
Ja, würde ich gleich mal anschließen. Es gibt noch eine ähnliche Studie, also die sich auch tatsächlich mit dieser gleichen Thematik auseinandersetzt, tatsächlich sogar die Verschwörungsmythen noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das ist vielleicht auch nochmal aus unserer Sicht ganz spannend. Unsere letzte Folge, bevor wir ja diesen etwas längeren Break hatten, war ja auch eine Folge, wo wir uns eben mit Verschwörungsmythen auseinandergesetzt haben. Und dass das ein spannendes Thema ist, haben uns tatsächlich auch die Hörerzahlen gezeigt. Wir haben bei dieser Folge mit unfassbarem Abstand die meisten Hörer gehabt. Und da wirst du wahrscheinlich recht haben, also dieser ganze Aspekt der Verschwörungsmythen spielte eine entscheidende Rolle. Und da gab es eben auch eine Studie, auch aus dem Jahr 21 von Juli. Da wurde dann nämlich gefragt oder wurde beziehungsweise festgestellt, dass 20% der Erwerbsbevölkerung sich vorstellen konnten, dass hinter der Pandemie eine Elite steckt, die eine neue Weltordnung schaffen will. Und dass das Coronavirus nicht so gefährlich ist, wie es häufig behauptet wird, dem stimmten trotz der hohen Zahl an Todesfällen, die wir ja im Jahr 21 schon hatten, in Deutschland 27% der Bevölkerung zu. Das heißt, wir haben hier relativ hohe Zahlen. Und wenn man jetzt tatsächlich mal auf die Erfolge der AfD schaut oder auf die Zustimmungswerte bei den Sonntagsfragen, da kommen wir ja tatsächlich auch auf Werte um die 20-25%. Das heißt,
genau das Gleiche habe ich auch gedacht, dass sich das so widerspiegelt, ob das Zufall ist oder nicht. Ich meine, das können wir nur behaupten, aber es ist irgendwie, hat es ein Geschmäckle, ne?
Genau, also man weiß natürlich nicht, ob die gleich, also erstens, ob die gleichen Leute befragt wurden, zweitens, ob eben das Ganze damit zusammenhängt. Das Spannende ist aber, und das haben wir auch schon öfter gesagt, ein Großteil der Menschen, die wahrscheinlich diesen Aussagen zugestimmt haben, die werden sich in diesem Bereich bewegen, und ein kleiner Teil ist natürlich auch immer noch dabei, der wird sich weiter radikalisieren. Das beste Beispiel war damals, ich glaube, die meisten erinnern sich noch dran, in Idar-Oberstein, der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter, der ja auch relativ stark untergegangen ist, also der nicht so sehr eine Rolle gespielt hat, also oder schon eine Rolle gespielt hat, aber vielleicht medial nicht so groß gefahren wurde wie andere Geschichten. Vielleicht zur Erinnerung, da ist eben ein Tankstellenmitarbeiter von einem mutmaßlichen, ich glaube mutmaßlich immer noch Impfgegner, Corona-Kritiker, erschossen worden, weil der Mitarbeiter der Tankstelle ihn aufgefordert hat, eine Maske aufzuziehen. Also solche Radikalisierungsprozesse gibt es immer wieder. Auch die, auf die haben wir auch schon öfter mal eingegangen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass es eben in dieser Studie von einer unserer liebsten Stiftungen, nämlich der Hans-Böckler-Stiftung, da ging es eben dann auch darum, was passiert denn jetzt eigentlich weiter? Und die Schlussfolgerung, die die Forscher daraus ziehen, war vor allem auch ein Politikmisstrauen. Die schreiben jetzt nämlich, deutlich wird, dass unter anderem in der Analyse der Wahlpräferenzen von Befragten die Zweifel und Mythen teilen. Hier ist die Bindung an etablierte demokratische Parteien verschwindend gering, während die AfD die Partei ist, die dieses Klientel zu erreichen vermag. Es scheint zwar eine Herkulesaufgabe, das verloren gegangene Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Dies muss jedoch angesichts der aufgeheizten Situation Ziel jeder zukünftigen Regierung sein. Das ist jetzt etwas, weil wir ja auch in den letzten Folgen immer gesagt haben, uns fehlen so ein bisschen die Handlungsschritte. Sowas haben wir eigentlich auch schon immer gesagt. Hier geht es eben um eine bessere Kommunikation. Und diese Aussage, die die Forscher hier eben im Jahr 21 getroffen haben, haben wir oft kritisiert, weil wir auch heute genau das eben noch sehen. Es geht eben in der Politik auch heute noch nicht so wirklich darum, das verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzugewinnen, sondern Stichwort Bayern, jetzt vor der Landtagswahl immer wieder natürlich auch der Versuch, auf den rechten Zug mit aufzuspringen bei unterschiedlichen Aussagen und weniger tatsächlich den Versuch zu unternehmen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Also was wir haben, sind Strukturen, die sich aus Corona ergeben haben, Verschwörungsmythen, die wesentlich stärker und tiefer wahrscheinlich nochmal eingedrungen sind, auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, in die Mitte der Gesellschaft, was eben, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig ist. Wir reden hier eben nicht über irgendwelche verqueren Rechten, die gibt es sowieso, die gab es immer, aber wir gehen hier oder wir müssen stärker davon ausgehen, dass das Ganze eben weiter in die Mitte der Bevölkerung vordringt. 25% oder wie es jetzt sogar war, 35% für die AfD in Sachsen bei der aktuellen Wahlumfrage ein Jahr vor der Wahl. Also das sind Zahlen, die müssen einem Sorgen machen und Verschwörungsmythen spielen da definitiv eine wichtige Rolle. Und zwar eben genau aus dem Fokus, dass sie eben nicht mehr ein Randphänomen sind, der linken und der rechten Ränder, um jetzt nochmal das Hufeisen in Beschlag zu nehmen. Hufeisen. Genau, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht darum, diese Problematik dringt eben viel, viel stärker in die Mitte der Gesellschaft ein. Und das ist, glaube ich, etwas, vor dem man sich Sorgen machen muss. Und zu den Hintergründen, auf die kommen wir, denke ich mal, jetzt noch genauer zu sprechen.
Auf jeden Fall. Ich will einen kleinen Spoiler machen jetzt auf das Ende, damit ihr auch dranbleibt, weil du auch darüber sprichst, wie man das Vertrauen zurückgewinnt. Ich habe am Ende für euch eine kleine These, wie man vielleicht den einen oder anderen wieder zurückgewinnen kann. Aber die werde ich jetzt noch nicht erzählen, damit ihr dranbleibt. Ich möchte jetzt was darüber erzählen, dass eben das, was wir jetzt beschrieben haben, auch, dass es so in die Mitte der Gesellschaft wächst, diese Verschwörungsglaube, das ist jetzt auch nicht nur so ein Prozess, der so von alleine passiert, ne? Sondern das sind schon auch Strategien, die dahinter stecken. Also ich will jetzt nicht zu weit gehen, weil dann bin ich am Ende selber so ein Verschwörungstheoretiker, aber man kann sich schon mal einen Blick darauf werfen, wie Rechte und Neurechte versuchen, genau das zu machen, was passiert. Also genau das, diese Effekte auszulösen, dass nämlich eben sie die Mitte der Gesellschaft erreichen, eben auch über Verschwörungserzählungen. Und da wird es nämlich jetzt spannend. Man kann nämlich sagen, dass dieses Potenzial der Corona-Proteste in dem Zusammenhang die Köpfe der Szene schnell erkannt haben. Und zwar, obwohl, und das ist ja irgendwie auch ganz spannend, obwohl an sich sowas wie Gesundheitspolitik eigentlich ja kein klassisches rechtes Türöffner-Thema ist. Also es ist nicht wie Migration oder sowas, ne? Also da ist es ja ganz eindeutig. Ich habe dazu einen wirklich bemerkenswerten Artikel von Martin Sellner gefunden, dem Kopf der österreichischen identitären Bewegung. Wir haben auch schon öfters über ihn geredet. Side Fact, ich glaube, Sven, das wird einer der nächsten Folgen sein müssen. Die identitäre Bewegung hat so ein kleines Revival, habe ich ja auch schon bei Instagram gepostet. Folgt uns bei Instagram. Ich habe, wie gesagt, diesen bemerkenswerten Artikel von ihm gefunden. Von 2020 hat er veröffentlicht in der Sezession, vielleicht kennt ihr es, diese neurechte, in Anführungszeichen intellektuellen Publikation, herausgegeben vom Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek. 2020 hat er einen Artikel geschrieben. Dazu, über das Potenzial der Proteste für die Rechten. Ich zitiere, er schreibt, die Corona-Bewegung schert sich vorerst wenig um die globale Bevölkerungspolitik, Ersetzungsmigration. Also, er spricht hier direkt das eigentliche Thema an, um das es ihm geht. Und zwar seine neurechte Verschwörungstheorie des großen Austauschs. Also Bevölkerungspolitik, Ersetzungsmigration, darum geht es ihm am Ende. Weil er unterstellt ja den Eliten, die würden eigentlich das europäische Volk, das in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, die Weißen austauschen und das alles bewusst steuern. Und er stellt auch fest, dass das die Corona-Proteste natürlich erstmal nicht interessiert. Und das, und jetzt wird spannend, ist für Martin Sellner gut so, weil er erzählt weiter, das ist im Moment ein Vorteil, denn so kann das System mit seinen erprobten Mechanismen vorerst wenig gegen ihr Wachstum und das Entstehen einer von ihm unkontrollierten Plattform tun. Also sprich, wir nehmen dieses Corona-Thema und wir oder das System, die Politik kann dagegen nichts machen, weil es ist ja jetzt gar nicht so ein böses Thema wie jetzt irgendwie Migrationskritik oder sowas. Dann schreibt er weiter, ich nenne diese Zwickmühle den Lucke-Effekt. Die Lage ist ähnlich wie bei der frühen AfD. Diese Partei entstand als Einzelthemenpartei gegen die Euro-Rettungspolitik. nur unter dem Schirm dieses scheinbar harmlosen und maximal standortpatriotischen Themas konnte sich eine kritische Menge an Wählern und fähigen Akademikern sammeln, ohne sofort von der Repression zermalmt zu werden. Alle expliziten rechten Parteigründungen von Pro-Köln bis zu Die Freiheit wurden dämonisiert, infiltriert, isoliert und rasch ausgeschaltet, bevor sie wachsen konnten. Das Euro-Thema und Luckes offensive Harmlosigkeit schützte die zarte Pflanze der jungen Partei vor demselben Schicksal, obwohl die instinktsicheren antideutschen Eliten bereits ahnten, wohin der Weg führte. Als die Partei eine signifikante Größe, die nicht mehr von heute auf morgen beseitigt werden konnte, erreicht hatte, offenbarte die Krise des Jahres 2015, Sven, die Euro-Rettung als klassisches Proxy-Thema. Alle, die in dieser Frage eine EU-kritische Haltung hatten, hatten in der Regel auch eine migrationskritische Position. Damit hatte die Anti-Euro-Partei, ohne es zu planen, eine migrationskritische Masse organisiert und gesammelt. Wie über Nacht machte die AfD nun dieses latente Potenzial sichtbar und schaffte so, was vorher die Kamarilla aus CDU, SPD, Medien, Wirtschaft, Antifa und V-Männern in der rechten Szene jahrzehntelang unterbunden hatten. Es gab eine rechtspopulistische Kraft in Deutschland. Könnte das Corona-Thema für die außerparlamentarische Rechte einen ähnlichen Lucke-Effekt haben? Die Masse, die sich hier sammelt, jetzt ist Sellner wieder bei den Corona-Protesten, hat ein Thema, das es jedem ermöglicht, mitzumachen und revolutionäre Luft zu atmen, ohne die brennenden Themen wirklich anzusprechen. Der Protest kann den schwelenden Zorn des Mittelstands und der Arbeiter sichtbar machen und sie gleichzeitig mobilisieren und politisieren. Jeder, der am 1.8. in Berlin, also er spricht eine große Demo an, auf der Straße war, ist ein Mensch, der die Mainstream-Medien kritisch hinterfragt. Der Weg zur Migrationskritik ist da nicht weit. Mein kurzer Austausch mit Dr. Bodo Schiffmann, einem der Anführer der Anti-Corona-Bewegung, zeigte bereits, dass die Basis dieser Bewegung nicht wünscht, dass man vor diesem Tabu langfristig Halt macht. Das heißt, am Ende kommen sie über die Corona-Proteste an die Menschen heran, um am Ende über Migrationspolitik zu sprechen. Das formuliert er nochmal weiter. Ebenso wie die AfD vom Euro-Thema zur Grenzfrage wird diese Masse mittelfristig von der globalen Gesundheitspolitik bald zur globalen Migrationskritik kommen. Es kann sein, dass sie bis dahin dank Lucke-Effekt so stark angewachsen ist, dass aus dem Proxy-Thema eine starke migrationskritische Straßenbewegung wird. Und am Ende wird es besonders spannend, weil er dann sagt, ich lese jetzt mal nicht weiter vor, weil das ist irgendwann auch langweilig und ich will eigentlich gar nicht so viel von diesen schrecklichen Thesen vorlesen, aber es ist spannend, er sagt nämlich am Ende in dem Artikel auch noch, er ist deswegen bewusst nicht auf diese Demo gegangen, die er angesprochen hat, also diese Corona-Demo gegen die Maßnahmen, weil er wollte nicht, dass er quasi als prominenter Kopf der identitären Bewegung Auslöser dafür ist, dass diese Bewegung in eine rechte Ecke gedrängt wird, weil er sagt, es wäre zu früh. So könnten dann die Medien und die Politik quasi die Repression starten, weil er ja dann dabei ist als führender rechter Kopf. Und das finde ich schon eine ziemlich, ziemlich perfide Strategie. Und ich finde es auch recht beängstigend, wie klar er das formuliert und wie gut der Plan am Ende aufgegangen ist, wenn wir auf aktuelle Entwicklung gucken. Natürlich kam ein bisschen Glück dazu, haben wir ja jetzt auch schon gesagt. Denn es gibt ja jetzt wieder eine Flüchtlingskrise. Das heißt, es ist perfekt aufgegangen, auch zeitlich, dass jetzt eben sie diese Bewegung wirklich wieder mobilisieren können mit der Flüchtlingskrise. Ja, weil sie können eben jetzt genau die durch Corona mobilisierte und zusammengefundene verschwörungsideologische Demokratie und elitenfeindlichen Teilen der Gesellschaft plötzlich mit ihrem Thema Migration erreichen. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, meinem etwas langen Vorgelese, ich sag mal, in diesem längeren Zitat, also wenn ihr aufmerksam wart, aber auch aufmerksam wart in unseren alten Folgen, dann seid ihr hoffentlich bei dem Begriff Proxy-Thema hellhörig geworden. Denn diesen Begriff hat Martin Sellner hier mehrmals verwendet. Quasi Corona ist für ihn ein Proxy-Thema und für die Nicht-Nerds hier habe ich mal die Wikipedia-Definition von Proxy. Ein Proxy ist eine Kommunikationsschnittstelle in einem Netzwerk aus Rechnern in Form eines physischen Computers, zum Beispiel Server oder selten auch Personal Computer, erarbeitet als Vermittler, der auf der einen Seite Anfragen entgegennimmt, um dann über seine eigene Adresse eine Verbindung zur anderen Seite herzustellen. Ich glaube, ich muss euch jetzt nicht mit der Nase draufstoßen, aber Corona ist quasi das Vermittlungsthema, ich mache es also trotzdem, um Menschen an andere rechte Themen heranzuführen. Also, was Sellner hier beschreibt, ist genau das, was ich hier im Podcast auch schon öfters als sogenanntes Türöffner-Thema bezeichnet habe. Zu dem Schluss ist nämlich auch der Verfassungsschutz gekommen, das habe ich auch schon erzählt, Corona sei für die rechte Szene eben ein sogenanntes Türöffner-Thema gewesen. Und so viel erstmal zu diesem theoretischen Hintergrund der neuen Rechten, die sich da wirklich nachhaltig Gedanken drüber machen, wie sie solche Dinge nutzen können und da sollte man hellhörig werden. Und das, finde ich, sollte man auch jedem Menschen, der auf so Proteste geht, mal mitgeben, weil der darf da ja gerne demonstrieren. Das ist ein gutes Recht und man kann diese Maßnahmen wirklich kritisieren. Aber ich will ihnen dann auch sagen, dass sie Gefahr laufen, von Rechten instrumentalisiert zu werden, weil ich hoffe doch, dass da auch nicht alle Bock drauf haben.
Ja, das ist vielleicht genau der Punkt. Also Türöffner-Themen oder diese Versuche, wenn wir jetzt mal bei den Proxys bleiben, hat es ja schon immer in der rechten Szene gegeben. Wir haben in der vorletzten Folge oder nein, in der letzten Folge drüber gesprochen. Teilweise, wenn wir nochmal an diese NPD-Strategie zurückdenken, der Kampf um diese drei Aspekte, auch das sind oder waren damals vor allem für die NPD so gewisse Proxy-Themen, wenn wir uns an die Frühphase erinnern, eben mit der Sozialpolitik, mit den Harz-Reformen und so weiter und so fort. Gleiches galt aber auch dann immer für subkulturell geprägte rechte Organisationen oder rechte Strukturen. Gerade die Musik oder die unterschiedlichen Musikarten wurden ja auch immer gerne als sogenannter Proxy dann gewählt. Das heißt, wir haben mit dem Rechtsrock jetzt weniger, aber es gab ja auch immer wieder Versuche über andere Musikformen, über andere Musikarten. Also nehmen wir den Rap, Hip-Hop, Rap, wie auch immer, oder auch unterschiedliche Metal-Strömungen, Hardcore und so weiter und so fort, gab es ja auch immer wieder den Versuch, über so einen, sagen wir mal, in dem Fall sogar eher unpolitischen Ansatz da reinzukommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, wo sie draus gelernt haben, dass sie eben merken, okay, so diese Nischen, die bringen uns gar nicht so sehr weiter, weil da eben nicht so das große Mobilisierungspotenzial besteht. Da kriegt man vielleicht Leute wirklich für den harten Kern der Szene. Aber um die breite Masse anzusprechen, braucht man eben Phänomene, braucht man Krisensituationen am Ende, die eben für eine breite Masse nutzbar sind. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben. Wir hatten ja mal die Somewhere Anywhere-Geschichte und ich glaube, auch in diese ganze Richtung geht auch diese Mobilisierungsgeschichte, gehen auch im Endeffekt die Auseinandersetzungen mit der Corona-Pandemie.
Darf ich nur ganz kurz dazu was sagen? Es ist spannend mit den Somewheres und den Anywheres, weil ich hätte noch mehr aus dem Artikel vorlesen können, habe ich jetzt nicht gemacht, um auch nicht zu langweilen, aber die Begriffe fallen in dem Artikel auch. Also, und deswegen ist es natürlich auch für uns, wenn wir das von der anderen Seite analysieren, auch echt so ein bisschen heikel, weil wir analysieren natürlich das Gleiche wie er. Also wir kommen ja zu denselben Schlüssen wie Martin Sellner im Endeffekt. Er nutzt nur das dann für seine Mobilisierung. Die Analyse aber, dass es zum Beispiel da Konfliktpotenzial innerhalb der Gesellschaft gibt zwischen Anywheres und Somewheres beispielsweise, die ist ja deswegen nicht falsch. Und das ist halt super heikel, weil man fühlt sich auch manchmal so, als würde man fast so ein bisschen diese neurechte Rhetorik übernehmen, beziehungsweise weil man die gleichen Begriffe benutzt, weil man erstmal die gleichen gesellschaftlichen Analysen macht. Also es ist auf eine Art und Weise beängstigend, aber es ist auch total spannend, weil die Analyse muss man natürlich trotzdem machen. Man muss nur den Leuten dann halt auch sagen, dass die Rechten das machen, um in eure scheiß Köpfe zu kommen. So. Ihr lasst euch von denen instrumentalisieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man auch ansetzen muss. Nur kurz, was er das auch gesagt hat, wollte ich sagen.
Genau, ja, und da muss man natürlich auch sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen diese Problematik, wenn eben verallgemeinernd gesagt wird, Rechte, Nazis, was auch immer, AfD-Wähler seien alle dumm. Genau das ist eben nicht der Fall. Und das ist eben auch dieses Phänomen, was man immer beachten muss. Gerade die Köpfe wissen natürlich ganz genau, was sie tun müssen und wo sie analysieren müssen. Und das ist nicht nur Sellner, das sind nicht nur wir, sondern das sind große Teile der Forschung, die eben zu diesen Ergebnissen kommen. Und da würde ich auch nochmal zitieren, und zwar Bettina Kohlrausch und Linus Maximilian Höcker. Die sind auch beide Wissenschaftler für die Hans-Böckler-Stiftung. Und die haben gesagt, vor dem Hintergrund von Globalisierungsprozessen gewinnen Auseinandersetzungen über die Frage, welche Bedeutung regionale und nationale Kontexte für individuelle Wertorientierung, aber auch politische Regulierung haben sollen, zu einer neuen Konfliktlinie zwischen Kosmopolitinnen und Kommunitaristen. Und im Endeffekt ist das genau der gleiche Punkt. Also hier wird nicht von Somewheres und Anywheres gesprochen, sondern eben von Kosmopolitinnen und KommunitaristInnen. Also zwei andere Begriffe, die aber im Endeffekt genau das gleiche aussagen. Kosmopoliten im Endeffekt, die für Weltoffenheit und so weiter stehen, und Kommunitaristen, die dann eben doch den Blick vermehrt wieder auf ihre kleine Bubble legen wollen. Und da ist eben dieser Aspekt, und da gibt es jetzt eben, und das muss man tatsächlich aber auch mal so sagen, die Forschung ist sich darüber nicht einig. Es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, man muss den Blick vor allem auf den kulturellen Bereich legen. Die anderen sagen, man muss es vor allem auf den politischen Bereich legen. Was ich ganz spannend fand, war, dass es in einem Bereich der Forschung, dass die Leute sagen, es gibt einen dreifachen Kontrollverlust für diese Menschen, also Menschen, die eher zur AfD oder allgemein zu rechten Strukturen, rechten Tendenzen mutieren oder auch offen für Verschwörungsmythen sind, die haben eben einen dreifachen Kontrollverlust. Und zwar auf der einen Ebene persönlich, und das haben wir eigentlich auch schon öfter gesagt, weil eben der technische Wandel bedrohlich erscheint, zum zweiten dann politisch. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich ganz spannend ist, weil die Institutionen des Staates als abgehoben empfunden werden. Also das ist wieder dieser Bereich des Elitendenkens und dann in nationalstaatlicher Hinsicht, weil der Staat, und jetzt wird es eigentlich spannend, weil der Staat die Bevölkerung nicht schützen kann, etwa vor Zuwanderung. Und das ist eigentlich doppelt spannend, weil tatsächlich der Aspekt hier eine Rolle spielt. Der Staat kann die Menschen nicht mehr vor der Zuwanderung schützen. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Corona-Pandemie, aber Maßnahmen, die ja genau dazu gemacht sind, eigentlich die Bevölkerung zu schützen. Und hier wird aber dann diese Problematik offenbar, der Staat möchte sie schützen, aber, und das ist jetzt eben der Punkt, die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung sehen den Staat nicht mehr dazu in der Lage, diese Schutzwirkung tatsächlich aufzumachen, oder es entstehen eben diese Verschwörungsmythen, die dazu führen, dass das Ganze eben als eine neue Weltordnung und als eine Verschwörung wahrgenommen wird, um eben die Bevölkerung zu kontrollieren. Und daraus erwächst dann natürlich aus dieser Kontrollverlust, wächst natürlich dann eine immer größer werdende Repräsentationskrise für die Politik, aber auch für die Medien, da wiederhole ich mich gerne. Und das führt zu Erfolgen für Rechtspopulisten, aber auch für Rechtsextreme. Und das ist dann eben das, was wir beispielsweise auch im Nachgang in Sonneberg bei der Wahl gesehen haben, wo jetzt ja tatsächlich kein klassischer Rechtspopulist mehr, sondern eben ein Freund von Herrn Höcke die Wahl gewonnen hat. Deswegen kann man da ganz offen von rechtsextrem sprechen und Sachsen-Anhalt auch ähnlich. Das heißt, die Erfolge mehren sich, weil diese Repräsentationskrise in meinen Augen, aber auch in den Augen von Teilen der Forschung immer schlimmer wird und es nicht mehr geschafft wird, da tatsächlich Lösungsansätze zu geben, die dazu führen, dass die Menschen wieder in Teilen demokratisch werden, sondern antidemokratische Tendenzen werden meiner Meinung nach in der Bevölkerung immer stärker.
Das sehe ich auch so. Ich habe aber kurz nochmal eine Nachfrage, Sven. Weil, also nur um das nochmal klar zu machen, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht diese Theorie oder auch die Forschung davon aus, es gibt das Gefühl innerhalb von Teilen der Bevölkerung, dass der Staat uns nicht vor Migration oder vor Zuwanderung schützen kann und das hätte man gerne. Dann kommt eine Krise, wo der Staat was macht, aber man hat dann schon so viel Vertrauen in den Staat verloren, dass man glaubt, dass diese Maßnahmen, die der Staat macht, eh nichts bringen, unnötig sind oder ist das so richtig verstanden?
Ja, das, also fast. Die Forschung geht nur von dem Punkt aus, dass eben dieser Kontrollverlust darin besteht, dass eben der Staat nicht mehr dazu in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen, etwa vor Zuwanderung. Und den zweiten Aspekt, das war dann quasi meine Schlussfolgerung oder mein Switch dazu, dass eben das Vertrauen so gering in die staatlichen Möglichkeiten ist, sodass der Kontrollverlust mittlerweile so groß ist, dass eben das Vertrauen fehlt, dass der Staat hier wirklich nur die Bevölkerung schützen möchte. Das glaubt man einfach nicht mehr. Also der zweite Teil von dem, was ich gesagt habe, ist mein Switch zu dem, was eben die Forschung dazu sagt.
Okay, ja, weil das ist spannend. Also ich finde, das klingt relativ plausibel und es klingt auch plausibel, wenn man nochmal in Zahlen guckt, die jetzt aktuell sind. Weil du hattest ja schon Zahlen genannt zu, ich sag mal, so Verschwörungsmythenpotenzial in der Bevölkerung, die, wenn ich richtig verstanden habe, aber auch von damals während der Pandemie waren. Also es ist vielleicht hier so ein bisschen Podcaster-Glück. Es gibt eine niegelnagelneue Studie, die sich zwar nicht mit Corona im Speziellen befasst hat, aber eben genau mit so Verschwörungsmythen und auch Rechtspopulismus und dem Zusammenhang in der Bevölkerung. Das ist die Studie Rechtspopulismus, Verschwörungserzählung, Demokratiezufriedenheit und Institutionenvertrauen in Deutschland von Professor Dr. Frank Brettschneider und seinem Team von der Universität Hohenheim. Das ist ein Kommunikationswissenschaftler. Die Studie hat nämlich untersucht, wie der Name ja unschwer erkennen lässt, wie die Bevölkerung in Deutschland demokratische Institutionen wahrnimmt und welches Vertrauen sie gesellschaftlichen Institutionen entgegenbringt. Dabei lag der Fokus auf Verschwörungserzählungen, Misstrauen gegenüber Massenmedien und politischen Eliten. Und da wird es ja spannend. Also ich finde, da sind wir ja genau da. Wir untersuchen das jetzt einfach mal ohne Corona, also ohne den Corona-Background, sondern wie ist das eigentlich jetzt, 2023 in Deutschland? Und die haben halt dann im Juli 2023 insgesamt 4024 Menschen befragt. Und am Ende wurde dann aus Antworten definiert, wer ein sogenanntes rechtspopulistisches Weltbild hat und wie sich das eigentlich zusammensetzt. Und die Ergebnisse sind wirklich bezeichnend. Hier jetzt ein paar Auszüge. Ergebnisse sind, gut ein Viertel der Bundesbürger glaubt, dass Politik in Deutschland von geheimen Mächten gesteuert wird. Ein fucking Viertel. Ebenfalls ein fucking Viertel meint, die Regierenden betrügen das Volk. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger sehen Politiker als abgehoben an. Das finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Aber hier, nächste, ein Fünftel bis ein Viertel der Bundesbürger unterstellt den Massenmedien Manipulation. Sie würden die Bevölkerung systematisch belügen. Ein Fünftel bis ein Viertel. Und aus all diesen Fragen ergibt sich dann am Ende, jetzt ein bisschen unvollständig euch erklärt, aber nur um es zu verstehen, gibt es für die Studienmacher dann ergibt sich dann ein rechtspopulistisches Weltbild, je nachdem, wie man auf diese einzelnen Sachen geantwortet hat. Sie sagen, daraus ergibt sich, dass insgesamt gut ein Drittel der Bundesbürger ein im erweiterten Sinne rechtspopulistisches Weltbild haben. Und aus der Gruppe mit dem stärksten rechtspopulistischen Weltbild misstrauen 48% der Wissenschaft, 89% dem Fernsehen, 93% den politischen Parteien und 96% der Bundesregierung. Ja, also wie hast du es genannt, Vertrauenskrise, Repräsentationskrise, ja, wir haben es hier quasi schwarz auf weiß. Okay, verstanden, denkt ihr jetzt wahrscheinlich, was hat das denn jetzt mit Corona zu tun? Und da kann ich nur sagen, eigentlich alles.
Ja, vielleicht da nochmal kurz zwischengegrätscht, bevor du jetzt nochmal den Bezug zu Corona herstellst. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also diese Ergebnisse der aktuellen Studie. Es gibt noch eine andere Studie, die ist leider schon ein bisschen älter. Ich habe da noch keine aktuellere Variante von gefunden, aber da geht es um, auch das ist wieder eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die hat nach Einstellungen und der sozialen Lebenslage gefragt. Und die bezieht sich im Endeffekt auch nochmal genau darauf. Da haben sie dann tatsächlich auch einmal Antworten verglichen, eben aus dem Jahr 2017 mit Antworten aus dem Jahr 2006. Und im Jahr 2017 haben ganze 95% der Deutschen gesagt, der wichtigste Wert sei das Prinzip, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich glaube, das ist dahingehend auch ganz spannend, dass dieser Verlust, also man muss natürlich sagen, das ist von 2017, aber ich glaube, man kann es relativ gut in Verbindung setzen. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen bedeutet ja auf der anderen Seite auch, dass man Vertrauen in das verloren hat, was einem mal wichtig wäre. Also wenn man Verantwortung für sich selbst übernehmen muss, dann bedeutet es, dass der Staat, der ja eigentlich auch in einer gewissen Weise dafür verantwortlich ist, eben für das Wohl seiner Bevölkerung zu sorgen, immerhin haben wir hier auch noch eine soziale Marktwirtschaft, dass das mehr und mehr verloren geht. Und jetzt, um das nochmal deutlich zu machen, 2006, also als die Studie das mal davor gemacht wurde, da waren es 19% weniger. Das heißt, 19% innerhalb von 11 Jahren dazugekommen. Man kann natürlich sagen, und das sagen die Forscher auch, das ist ein deutlicher Hinweis auf eine Entsolidarisierung in der Bevölkerung. 2017 passt auch deshalb ganz gut, war ja kurz nach der Flüchtlingskrise. Und es bedeutet tatsächlich auch, und das haben sie in der Studie auch rausgefunden, diese Aufwertung der Autonomie geht einher mit einer Abwertung reziproker Werte und dann schreiben sie hier als Beispiel -5 Prozentpunkte bei Solidarität und je -7% bei Weltoffenheit oder Toleranz. Das heißt, je individueller und je stärker die Menschen auf sich selbst schauen, desto weniger wichtig wird Solidarität und desto weniger wichtig werden Weltoffenheit und Toleranz. Was man also sagen könnte, ist, dass ein steigender Egoismus dazu führen kann, dass eben auch eine Abspaltung von Teilen der Gesellschaft eben zustande kommt und dass dieser Individualismus vielleicht auch oder dieser stärker werdende Individualismus der letzten Jahre vielleicht auch mit dazu beigetragen hat, dass zum einen diese Solidarität immer stärker abnimmt, die wir ja auch im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang aktuell sehen und auf der anderen Seite eben bei den Gruppen, die sich abgehängt fühlen, noch stärker das Vertrauen schwindet.
Ja, Sven, dass der Kapitalismus uns am Ende alle... Nein, ich rede jetzt nicht weiter, sonst begeben wir uns auch in vielleicht verfassungsfeindliche Gefilde. Ich wollte aber eher sagen, das, was du sagst, würde ja jetzt theoretisch sagen, okay, der Prozess, also auch wenn ich dich richtig verstanden habe, der Prozess mit dieser Entsolidarisierung und der Individualisierung, der hat jetzt ja so gesehen nichts mit Corona zu tun, dass die Werte waren ja teilweise, also es ist ja schon deutlich vorher abgesunken, will aber dann trotzdem versuchen, den Fokus auf Corona trotzdem zu setzen und das vielleicht auch zu verbinden, dass sich das jetzt nicht ausschließt. Und zwar, weil ich glaube halt, dass Corona nicht unbedingt diese ganzen, diese Ideen, diese Verschwörungsmythen, vielleicht auch diese Entsolidarisierung, was ja auch spannend ist, wenn man das auf Corona-Maßnahmen bezieht, weil das ja eigentlich einfach ein sehr solidarisches Prinzip war oder so, zu sagen, okay, also es war kein solidarisches Prinzip, weil der Staat es ja auch verordnet hat, aber theoretisch appelliert man ja daran, so, okay, wir müssen uns alle zurücknehmen, damit wir die anderen nicht anstecken, das geht ja in so eine Richtung. Ich glaube halt, wie gesagt, auch nicht, dass Corona das alles ausgelöst hat, sondern ich glaube nur, Corona war eben das Ereignis, um all diese Menschen zusammenzubringen, ja, um diese Menschen mit dem, wie die Studie, die ich davor gesagt habe, mit diesem rechtspopulistischen Weltbild zusammenzubringen, die sich vorher noch nicht so klar waren, dass ihr rechtspopulistisches Weltbild und ihr verschwörungsmythisches Weltbild am Ende wegen ebenso ein rechtspopulistisches ist und sie auch eine Partei haben, die dann im Endeffekt ihre Repräsentation ist. Die Pandemie war nämlich eben das perfekte Mittel, um all diese Verschwörungstheorien bei den Menschen, ich nenne es vielleicht mal, zu aktivieren und sie, sagen wir so, in den Rechtspopulismus mit reinzuziehen. Und hier zitiere ich dann nochmal unseren Martin Sellner. Er schreibt ja, ihr erinnert euch, die Masse, die sich hier sammelt, und jetzt ist, wie gesagt, Sellner geht es um die Corona-Proteste, hat ein Thema, das es jedem ermöglicht, mitzumachen und revolutionäre Luft zu atmen, ohne die brennenden Themen wirklich anzusprechen. Der Protest kann den schwelenden Zorn des Mittelstands und der Arbeiter sichtbar machen und sie gleichzeitig mobilisieren und politisieren. Und jeder, der am 1.8. in Berlin auf der Straße war, ist ein Mensch, der die Mainstream-Medien kritisch hinterfragt. Also zack, wir haben es jetzt geschafft durch Corona, diese Menschen, die eh all das glauben, was wir gerade beschrieben haben, zusammenzufassen, und sie können revolutionäre Luft atmen und haben sich gefunden und zusammengetan. Und wo ich auch nochmal hinaus will, ne, was hier so harmlos klingt, ja, also was ja auf so eine Art und Weise auch so erstrebenswert klingt, so, die Mainstream-Medien kritisch hinterfragen. Ja, also das sollten wir natürlich alle, also irgendwie sollten wir alle alles irgendwie kritisch hinterfragen. Wir sind kritische Geister so. Aber das ist hier natürlich ganz anders gemeint, obwohl es natürlich genauso klingt und das ja auch bei den Leuten auslöst. So, ja, ich bin ein kritischer Geist. Ich hinterfrage. Weil am Ende ist das alles natürlich ein Euphemismus für Verschwörungstheorien. Also so diese ganzen Worthülsen wie elitenkritisch, massenmedienkritisch, die können wir jetzt einfach mal über Bord werfen und das Kind jetzt endgültig beim Namen nennen. Wir haben es ja schon die ganze Zeit gesagt, Corona war eben das Erweckungserlebnis für Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker aller Länder, vereinigt euch. Oder besser gesagt aller Lager, weil die kamen jetzt zusammen und die AfD und Teile der neuen Rechten haben es eben geschafft, genau deren politische Repräsentanz zu werden. Und das war, glaube ich, der Erfolg für die neue Rechte und für die AfD bei Corona. Und am Ende geht es nämlich, zumindest Martin Sellner zufolge, ja dann um die ganz, ganz große Verschwörungstheorie in die Köpfe der Menschen zu pflanzen. Also darum geht es ihnen. Und zwar die des großen Austauschs. Wir kennen es ja auch aus eigener Erfahrung oder aus unserem Umfeld. Auch in linken Kreisen bekommt man das mit. Wer so einmal an Verschwörungstheorien glaubt, ja, der glaubt am Ende alles, außer das, was stimmt. Verkauft wird es aber alles als so ein kritisches Denken. Ja, so, oh, wir sind ja die Einzigen, die es wissen. Wir sind die Einzigen, die hinterfragen. Und hier habe ich jetzt auch nochmal ein Studium, um dieses ganze Blabla zu belegen. Du hast diese Studie eigentlich schon angesprochen, aber ich finde, sie passt hier auch nochmal ganz gut, weil die Hans-Böckler-Stiftung seit 2020 die Arbeits- und Lebensbedingungen von Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden in Deutschland im Zeitverlauf untersucht. Und da im Sommer 2021 haben insgesamt 1/5 der Erwerbspersonen in Deutschland im hohen Ausmaß Verschwörungsmythen rund um die Corona-Pandemie geäußert. Du hast es ja schon gesagt, das heißt 1/5 der Erwerbspersonen in Deutschland, 20%. Und hier sind wir dann quasi bei der elektoralen Repräsentanz, sprich vielleicht beim Wählerpotenzial der AfD. Und da muss man sagen, das weiß die AfD natürlich auch. Die sind ja auch nicht blöd. Und dann können wir jetzt ein bisschen aktueller werden, denn bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg, wo es dieses Drama gibt, weil sie ihre Kandidaten nicht gefunden haben, ihr erinnert euch sicher, als sie es dann geschafft haben, dann doch ihre Liste aufzustellen, sind nach Einschätzung des Verfassungsschutzes teilweise rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet worden. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte, Vertreter des ehemaligen gemäßigten Lagers der AfD hätten bei den Aufstellungswahlen für die Europawahl im Juni 2024 in diesem Wochenende so gut wie keine Rolle mehr gespielt. Vielmehr äußerten diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die vom sogenannten Großen Austausch. So der Verfassungsschützer, er fügte hinzu, die bisherige Europawahlversammlung der AfD, die wir als Verdachtsfall bearbeiten, belegt einmal mehr unsere Einschätzung, dass innerhalb der Partei starke verfassungsfeindliche Strömungen bestehen, deren Einfluss weiter zunimmt. Die AfD hat ja dann diese 15 Kandidaten für die Europawahl gewählt. Eine klare Abgrenzung zum rechtsextremen Spektrum hat dann keiner mehr vorgenommen. Und Maximilian Krah, der ja dann auch als Spitzenkandidat gewählt wurde, ist ja 2019 schon zur Äußerung zur Umvolkung in einem Gutachten des Verfassungsschutzes genannt worden. Also hat er diese Verschwörungstheorie verbreitet, über die Martin Sellner auch spricht. Und jetzt wird's noch spannender. Seine Schriften publiziert er im rechtsextremen Antaios Verlag von Götz Kubitschek. Wir kennen ihn. Und jetzt wird's noch besser, Sven. Du kannst es nicht glauben. Und jetzt Trommelwirbel. Und wie könnte es anders sein? Dort auf der Homepage des Antaios Verlages gibt es das Buch von Maximilian Krah mit dem Namen Politik von Rechts, ein Manifest im Super-Duper-Paketangebot. Kein Witz, mit dem Werk von unserem Freund Martin Sellner mit dem Titel Regime Change von Rechts. Ja, also das kannst du im Paket kaufen, kostet im Paket nur 35 Euro, würde sonst pro Buch 20 Euro kaufen. Also es ist quasi eine Art Reihe von Maximilian Krah und Martin Sellner. Maximilian Krah, AfD, Spitzenkandidat für Europa, Martin Sellner, Chef der identitären Bewegung in Österreich und mittlerweile einfach Role Model der neuen Rechten. Und damit nicht genug. Beworben wird das super Sparpreispaket mit den Worten: Mitten in den Aufstieg der AfD hinein erscheint dieses Antaios-Paket. Es enthält die Bände Regime Change von Martin Sellner und Politik von Rechts von Maximilian Krah zu einem um 5 Euro ermäßigten Preis und ist ausschließlich über unseren Verlag zu beziehen. Bemerkenswert daran halt mitten in den Aufstieg der AfD hinein. Also wir wissen, wo die strategische Reise der neuen Rechten hingeht. Und ich glaube, der große Erfolg, um den Kreis zu schließen, hat mit der Corona-Pandemie erst richtig Schwung bekommen.
Und um das nochmal zusammenzutragen, auch nochmal auf das zurückzukommen, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, das, was wir eben vorher haben, also mit der Flüchtlingskrise, aber dann eben auch mit der Stärkung der Autonomie, mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen auf der einen Seite und dann eben genau die Situation zu haben, dass dieses Klima, also diese Autonomie, Selbstverantwortung und so weiter, die führt dann natürlich dazu, dass bestimmte Krisensituationen es einfach auch einfacher machen für einfache Antworten auf komplizierte Fragen, auf ausgrenzende Politik, auf am Ende auch exklusive Sozialsysteme und dann natürlich auch auf geschlossene Grenzen. Das heißt, das, was wir erlebt haben, was sich entwickelt, also eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft, führt dazu, dass das Ganze einfacher möglich wird. Und die Corona-Pandemie war dann wahrscheinlich der Tropfen auf den heißen Stein, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und mit dieser Krise der Corona-Pandemie konnten sich dann eben auch die Weltbilder, die es vorher schon gab, Verschwörungsmythen weiter verfestigen und haben eben dann auch dazu geführt, dass antidemokratische Tendenzen noch weiter zugenommen haben. Und da gibt's auch noch eine sehr spannende Auseinandersetzung. Es ist nicht die gleiche Studie, aber sie basiert auch auf Fragen danach, was denn zum Beispiel, um jetzt vielleicht doch mal den positiven Switch auch so ein bisschen hinzubekommen, wo haben wir denn doch mehr antidemokratische Einstellungen bei Erwerbstätigen? Also wenn wir uns die Erwerbstätigen anschauen, das hat die Hans-Böckler-Stiftung gemacht, das hat der Gerrit gerade schon richtig gesagt. Die Hans-Böckler-Stiftung kommt dazu oder zu dem Schluss, dass gute Arbeit und Bildung können die Integration in die Demokratie stärken. Und das zeigt sich daran, wenn wir jetzt mal auf einzelne Zahlen schauen. Ich möchte ja natürlich auch nochmal meinen Graf Zahl heute raushängen lassen.
Endlich.
Wenn wir da mal drauf schauen, dann ist es tatsächlich so. Ein hohes Ausmaß an antidemokratischen Einstellungen zeigen von den Erwerbstätigen mit Abitur 3%. Gleichzeitig zeigen aber ein hohes Maß an antidemokratischen Einstellungen mit Haupt- und oder Volksschulabschluss 21%. Das heißt, Abitur wesentlich geringer und mit Haupt- oder Volksschulabschluss ein deutlich höherer Anteil. Das ist aber nicht der einzige Bereich, sondern wir haben da noch weitere Beispiele, zum Beispiel mit Bezug auf die Corona-Pandemie. Wer also ohne Einkommensverluste durch die Corona-Krise gekommen ist, da sind es 8% der Menschen, die antidemokratische Einstellungen haben. Menschen, die aber Einkommensverluste erlitten haben, da sind es schon 16%, also doppelt so viele. Ist eigentlich dahingehend spannend. Einkommensverluste ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, und das ist eigentlich auch was, was tatsächlich sehr kurz gekommen ist, Thema soziale Marktwirtschaft, sozialer Staat, Einkommensverluste ja, aber die meisten Menschen, und das ist tatsächlich etwas, was, wo man dem Staat auch mal sagen muss, das hat er wirklich gut gemacht, Thema Kurzarbeit. Kurzarbeit als Phänomen, als Rettungsschirm, um eben Jobs zu behalten. Ja, die Leute mussten Einkommensverluste hinnehmen, aber, und das ist das große Plus, viele haben eben nicht ihren Job verloren, was in anderen Krisensituationen oder in anderen Ländern, die eben nicht diese sozialen Mechanismen haben, wie wir sie in Deutschland haben, die hätten wahrscheinlich noch viel stärker darunter gelitten. Das heißt, Einkommensverluste haben trotzdem dazu geführt, dass eben antidemokratische Tendenzen steigen, obwohl die Menschen eigentlich oder hätten froh sein können, dass sie eben ihren Job beispielsweise behalten haben.
Ist das jetzt deine eigene Theorie mit der Kurzarbeit? Also ich meine, ja, ist zwar nett, aber ich meine, an sich hat es ja nichts gebracht. Also die Leute waren ja trotzdem unzufrieden.
Ja, genau, das ist ja das, was ich meine. Also eigentlich könnten sie froh sein, dass es die Kurzarbeit gab, dass sie also ja, natürlich kann man sagen, Einkommensverluste sind kacke, aber sie haben immerhin ihren Job behalten und wurden nicht arbeitslos. In anderen Ländern wäre es ja andersrum gewesen. Und trotzdem, obwohl sie eben quasi dieses soziale Sicherungssystem mit der Kurzarbeit wahrnehmen konnten, sind sie trotzdem unzufriedener geworden. Und da würde ich sagen, vielleicht auch ein Aspekt Kommunikationsproblem wieder, weil hätte der Staat das vielleicht besser kommuniziert, dass das hier gerade ein soziales Sicherungssystem ist, was funktioniert, und es hat ja funktioniert, darauf wollte ich hinaus, hat trotzdem dazu geführt, dass die antidemokratischen Einstellungen eben gewachsen sind. Und das sieht man auch an weiteren Beispielen. Also wer Sorge um seinen Arbeitsplatz hat, dabei sind 15% auch wieder jene, die größere antidemokratische Einstellungen mit sich ziehen. Gleiches gilt für Angst vor sozialem Abstieg. Auch da sind es 15% mit antidemokratischen Einstellungen. Mit einem sicheren Job sind es nur 10% und ohne Angst vor sozialem Abstieg sind es auch nur 7%. Was ich spannend finde, und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Erklärung, da hast du vielleicht eine Idee davon, auch wieder die gleiche Frage. Erwerbstätige mit sehr positiven Erfahrungen mit Digitalisierung, da gibt es nur 3% mit antidemokratischen Einstellungen. Negative Erfahrungen mit Digitalisierung sind 12% und ohne Erfahrung mit Digitalisierung, also Menschen, in denen es keine Digitalisierung im Betrieb oder im privaten Umfeld gibt, da haben 18% antidemokratische Einstellungen. Das wird für mich irgendwie nicht so richtig deutlich.
Naja, ich schätze mal, dass so eine Art Drittfakt, also die Drittvariable da das Relevante ist, und zwar in welchen Betrieben arbeitet man und wo sind diese Betriebe und was für eine Art von Job bezogen auch auf den Bildungsstatus man ausübt. Wahrscheinlich die grundsätzlich einfach Menschen, die in schlechter bezahlten Jobs arbeiten, die weniger Bildung voraussetzen, sind einfach Unternehmen, die meistens nicht digitalisiert sind. Auf dem Bau oder was weiß ich.
Ja gut, das kann natürlich sein. Wobei ich da eben auch überlegt habe, Lager zum Beispiel. Lager ist ja auch ein Beruf, in dem man jetzt nicht den höchsten Abschluss braucht. Und die sind ja eigentlich auch mittlerweile nicht durchdigitalisiert, aber schon relativ viel auch im Bereich der Digitalisierung. Wenn man jetzt den Bau nimmt, ja, dann kann es sein, vielleicht auch im Handwerk. Aber ja, so ganz klar wird es mir nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Entscheidende am Ende. Ein Punkt, den ich noch ganz spannend fand, ist der Menschen ohne jegliches Interesse an Klimapolitik, um vielleicht auch nochmal den Bogen ganz zum Anfang zu spannen, die Klimakrise, die wir ja bisher auch noch relativ großzügig ausgespart haben in unseren Debatten oder in unseren Diskussionen, also Menschen ohne jegliches Interesse an Klimapolitik, von denen haben 24% antidemokratische Einstellung. Also vielleicht ist es doch nochmal ganz spannend, auch weil die AfD und auch weil die Rechte das ja nutzt, die Problematik mit der Klimakrise oder auch allgemein der mediale Umgang mit Klimaprotesten und so weiter und so fort. Menschen, die sich also nicht fürs Klima interessieren, da ist ein Viertel der Bevölkerung oder ein Viertel derjenigen, die sich nicht für die Klimakrise interessieren, hat antidemokratische Einstellungen.
Ja, das ist ganz spannend, dass der Verfassungsschutz hat auch nach oder im Zuge der Corona-Proteste gesagt, wo er quasi auch schon das, was wir ja auch sagen, identifiziert hat, dass es ein sogenanntes Türöffner-Thema ist, Proxy-Thema, wie Martin Sellner sagt, dass wenn die Corona-Krise vorbei ist, er erwartet, dass das nächste Thema eben der Kampf gegen den Klimawandel ist. Ich muss sagen, ich saß da bei uns bei Welt im Studio zu in einem Talk und habe gesagt, ich glaube, dass es nicht das wird, sondern der sich zuspitzende Konflikt in der Ukraine, weil damals war der Ukraine-Krieg noch nicht losgegangen, aber es schwelte schon. Da habe ich nämlich gesagt, es wird nicht das, sondern das. Und ich will nicht sagen, aber bisher habe ich Recht behalten. Vielleicht, wenn das irgendwann wieder abflaut, dann suchen sie sich vielleicht wirklich das, wenn es kein anderes mehr gibt. Aber sie haben dann gedacht, naja, wir haben hier ein anderes Thema, da können wir direkt anknüpfen, weil das hatten sie ja 2014 schon angefangen mit der Krim und so weiter, haben wir ja auch alle schon erzählt. Deswegen war mir klar, dass es eigentlich in diese Richtung gehen wird, was ja dann auch passiert ist. Also ich hatte Recht. Ich will aber auch nochmal dann vielleicht so ein bisschen abschließend nochmal darauf zurückkommen, dass ja diese Verschwörungstheorien, ne, also und auch dieses ganze Antidemokratische, das hat sich ja dann, das steigert sich ja dann so ein bisschen durch die, wahrscheinlich durch die Krisen durch, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Und am Ende finden quasi die Neurechten und Akteure und auch die AfD immer wieder quasi bei jedem Thema dann die neue Gegenerzählung, die dann mit Verschwörungstheorien erweitert wird. Oder wenn es halt keine gute Gegenerzählung gibt, dann gibt es halt eine Verschwörungstheorie und dann findet man schon eine gute Erzählung so, ne? Weil das zeigt sich nämlich eben auch nochmal in der Nominierungsdrama der AfD und ihre Europawahlkandidaten. Denn Platz 2 sicherte sich der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Büstron. In seiner Bewerbungsrede wetterte er gegen die Globalisten und warnte vor einer angeblich drohenden Bargeldabschaffung. Er sagte, das Schlimmste, die Migrantenquote, die zwangsweise Zuweisung von Migranten, das ist ein Angriff auf alles, was uns lieb ist, unsere Kultur, unsere Religion, ja unsere Heimat. Er kämpfe gegen die Kriegstreiber, die Globalisten, die uns zwangsimpfen wollen, enteignen wollen, versklaven wollen. Büstron bekannte sich zudem zum Kampf gegen internationale Philanthropen wie Bill Gates und George Soros. Und hier haben wir ja auch die personifizierte Verbindung, die Verschwörungstheoretiker machen zwischen zum Beispiel Corona und des großen Austauschs, weil diese Kandidaten, Bill Gates und George Soros, als Feindbilder hinter beidem vermutet werden. Und George Soros, by the way, Jude, sei am Rande auch nochmal betont. Also das heißt, sie sagen, diese beiden zum Beispiel, die wollen uns Chips einpflanzen bei Corona so, da haben sie ihre Finger mit im Spiel. Und der George Soros, der setzt die Flüchtlinge, diese Theorie gibt's, in die Boote und schickt sie hierher für den großen Bevölkerungsaustausch. Also diese Personifizierung, das heißt, Verschwörungsmythen funktionieren dann einfach auch immer weiter und man kann sie immer so spinnen, wie man will. Das ist ja auch der Gag, man braucht ja keine Fakten. Und die Verschwörungstheorien sind dann im Endeffekt das neue Mobilisierungsvehikel der AfD und sie haben eben durch Corona eine unglaubliche Renaissance bekommen und reichen, wie wir ja gesehen haben, bis weit in die Mitte Gesellschaft rein. Und ich glaube, man könnte natürlich nochmal 10.000 weitere Folgen machen, vielleicht machen wir auch nochmal irgendwie eine über Funktionen und Funktionsweisen von Verschwörungstheorien. Das will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ich will nochmal eins sagen und das ist mir jetzt irgendwie schon öfters aufgefallen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Gefahr von Verschwörungstheorien die Gefahren werden durchweg unterschätzt. Also zumindest, also es gibt viele natürlich wie wir und viele Experten, die darauf immer hinweisen, denen ist das natürlich bewusst, aber so im Allgemeinen sind wir noch nicht da angekommen, das mit dem nötigen Ernst zu betrachten, meiner Meinung nach. Weil, let's face it, am Ende basiert der Nationalsozialismus und der Holocaust auf einer antisemitischen Verschwörungstheorie. Also ich finde auch in der Schule, ich weiß nicht, Sven, vielleicht kannst du dazu was sagen, es wird nicht klar. Also wir lernen so viel über den Nationalsozialismus, wie schlimm das alles war. Und das ist ja auch alles richtig. Aber man lernt eigentlich nicht, dass das Zentrale des Nationalsozialismus eigentlich eine Verschwörungstheorie ist. Ja? Eine Verschwörungstheorie ist, die eigentlich dafür gesorgt hat, dass diese Ideologie einen dermaßen Erfolg hat. Und dieses Warnen davor, das will ich jetzt nochmal machen, weil ich habe das Gefühl, mittlerweile sind teilweise ja Verschwörungstheorien fast schon so ein bisschen so Popkultur, ne? Also 11. September, False Flag und so. Klar, viele, viele sind sich dieser Gefahr bewusst, aber eben nicht alle. Weil eben diese Verschwörungstheorien eigentlich das sind, was ja im irgendwie 20. Jahrhundert die Welt in den Abgrund gerissen hat. Ja, das wollte ich da nochmal loswerden. Und Sven, du kannst mir mal sagen, ob du das als Lehrer besser machst.
Ja, ich habe gerade mal schnell hier zur Seite in mein Regal gegriffen und habe mal die sogenannten Fachanforderungen Geschichte rausgesucht. Das ist das, woran wir uns oder woran sich Lehrerinnen und Lehrer in Schleswig-Holstein orientieren sollen. Und ich suche jetzt gerade mal schnell hier die Seite raus. Vielleicht zum Hintergrund. Es ist ja so, dass in Schule mittlerweile der Erwerb von Kompetenzen im Fokus steht und gar nicht mehr so sehr der Inhalt, beziehungsweise der Inhalt logischerweise auch noch eine Rolle spielt. Es geht aber immer darum, was kann man tun, um Kinder und Jugendliche wieder mehr oder mehr für diese Themen auch zu begeistern und sie eben auch in ihrer Lebenswelt abzuholen. Da ist natürlich das Problem, Verschwörungsmythen haben oftmals zum Glück noch nicht den Einfluss, gerade bei der Altersstufe, mit der ich mich da beschäftige. Tatsächlich mache ich es aber wirklich so, dass ich beispielsweise jetzt im letzten Schuljahr hatte ich noch eine 9. Klasse, da habe ich den Fokus verstärkt tatsächlich auf eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus gelegt. Also wie oder welche Rolle spielte der Antisemitismus auch schon vor Beginn der Nazi-Herrschaft? Das ist ja auch immer so ein bisschen was da gerne mal runterfällt. Das heißt, dass Antisemitismus ja ganz oft in Anführungsstrichen erst dann sichtbar wurde, zumindest wenn man sich Schulbücher zum Beispiel anschaut, ist es ganz oft so, dass Antisemitismus erst mit Beginn der Nazi-Herrschaft, also 33, dann aufploppt. Aber das ist ja totaler Unfug, brauchen wir, glaube ich, den wenigsten unserer Hörer zu sagen. Das heißt, ich habe tatsächlich versucht, den Fokus mehr darauf zu legen, wie umfassend und wie alt tatsächlich das Phänomen des Antisemitismus ist und welche Probleme auch damit einhergehen.
Der ja aber auch schon immer eine Verschwörungstheorie ist.
Genau. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und gesagt, in den Fachanforderungen bei uns steht es gar nicht genauer drin, sondern es ist immer sehr oberflächlich. Es geht sehr lange, sehr ausführlich auch um die Zeit, wie überhaupt die erste Demokratie in Deutschland zerstört wurde, also Weimarer Republik. Und der Fokus auf so Einzelfänomenen, und das ist ja nicht nur der Antisemitismus, sondern das ist ja auch als zweites großes Phänomen der Antiziganismus. Der spielt zum Beispiel überhaupt keine Rolle in dem, was wir in den Fachanforderungen vorgegeben haben. Das heißt, ganz oft hängt eine gute Auseinandersetzung mit der Thematik sehr stark von der einzelnen Lehrkraft ab. Ja, also es gibt Kollegen, die es ausführlicher machen. Es gibt Kollegen, die das sehr starr halten. Und es hängt tatsächlich, und da bin nicht nur ich, sondern es gibt auch viele andere, die das machen. Es gibt aber eben auch welche, die es eben ja sehr klassisch halten, den Fokus mehr auf die Thematik an sich legen und nicht so sehr auf bestimmte Phänomene. Man kann, das ist so ein bisschen der Vorteil, jeder kann es ein bisschen machen, wie er möchte. Er muss nur in diesem Rahmen bleiben. Und ich habe tatsächlich so Vergleiche gemacht, wie eben dann aus dem frühen Antijudaismus dann auch das Phänomen des Antisemitismus geworden ist, eben mit Veränderungsprozessen seit der Industrialisierung und so weiter und so fort. Natürlich kann man nicht so tief reingehen, das kann man vielleicht mit der Oberstufe machen, aber mit Neunklässlern ist es dann doch gar nicht so einfach, das auch so tief einzusteigen, auch weil eben gar nicht so viel Zeit dafür da ist. Das ist nämlich das nächste Problem. Geschichte ist ja nur eines von vielen Fächern und dadurch eben viel darüber zu sprechen, ist leider auch gar nicht so möglich. Wo wir aber dabei sind, kann ich ja gleich mal dich eine Frage adressieren in diesem Zusammenhang. Den Film Bambi von Disney, den kennst du sicher.
Ja, aber ich habe da jetzt nicht so ganz die Handlung voll im Kopf, aber frag mal.
Ja, ich wollte eigentlich tatsächlich fragen, ob du die Hintergrundgeschichte von dem Trickfilm Bambi kennst.
Du meinst jetzt so Entstehungsgeschichte und so weiter und so fort?
Genau.
Nee, ich weiß nur, dass Walt Disney ein Antisemit war.
Ja, das spielt da aber gar nicht so sehr mit rein. Was glaubst du denn, woher kommt die Original-Bambi-Geschichte?
Wenn du so fragst, ist es bestimmt irgendwas Nazimäßiges.
Nee, genau das Gegenteil tatsächlich.
Aber nee, also, klär mich auf.
Also, machen wir es kurz. Bambi ist tatsächlich eigentlich ein Buch eines österreich-ungarischen Juden, der in diesem Buch seine Erfahrungen aus dem Wien der 20er Jahre mitverarbeitet hat. Also der Herr heißt Felix Salten, ist eigentlich, wie gesagt, österreichischer Jude und hat in dem Originalbuch Bambi seine Erfahrung mit Antisemitismus im Wien der 20er Jahre beschrieben. Walt Disney hat das Ganze dann gekauft und hat quasi all die Phänomene, die eben auf den Bereich Antisemitismus hindeuten, rausgestrichen und hat dann eben diesen Kinderfilm Bambi draus gemacht. Aber eigentlich ist das ganze Buch eine ja, metaphorische Auseinandersetzung mit Antisemitismus im Österreich der 20er Jahre. Was eigentlich total spannend ist, aber was gefühlt niemand weiß.
Ja, das ist ein spannender Funfact, Sven, aber was ist jetzt deine Message?
Meine Message ist, dass ich eigentlich da nur mal drauf hinweisen wollte. Tatsächlich ist es so, ich wollte es eigentlich in den Unterricht mit einbinden bei mir und wollte versuchen, das irgendwie
jetzt verstehe ich.
Okay. Mal rüberzubringen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass es eben dieser Zeitaspekt, um das wirklich ausführlich machen zu können, ist schon relativ viel Abstraktionsvermögen und auch Auseinandersetzung mit dem Wien, vor allem Wien der 20er Jahre notwendig, um da thematisch das auch zu verstehen, was dahinter steckt. Ich fand es aber trotzdem ganz spannend. Man kann an der Stelle einfach mal Werbung für das Original Bambi-Heftchen machen. Ist ganz interessant und es ist eben nicht ein reines Kinderbuch.
Ich werde mir das mal reinziehen. Nee, nicht den Film, sondern dieses Buch. Das hört sich tatsächlich spannend an. Sven, ich bin jetzt einfach so forsch und sage, wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil es die Zeit rennt. Ich habe aber noch einen Spoiler einzulösen, ein Versprechen einzulösen, und zwar, auch wenn ihr gar keinen Bock mehr habt, ey, wir labern schon wieder so lang, aber nicht, dass ihr dann am Ende denkt, ey, der hat doch gesagt, der hat uns hier noch gesagt, wie er glaubt, wie man die Leute zurückholen kann. Deswegen mache ich das jetzt hier noch am Ende, und zwar habe ich ein Interview gelesen in der Welt, in der Print-Welt-Zeitung, und zwar mit dem Gesellschaftsforscher Dirk Ziems, ich kannte den jetzt auch nicht, der hat nämlich die Mentalität von AfD-Unterstützern beleuchtet und zeigt innerhalb dieser Gruppe auf, dass es da irgendwie gewaltige Unterschiede gibt, auch von Motivation und so weiter, egal. Er hat 30 sogenannte Tiefeninterviews mit AfD-Sympathisanten in Ost- und Westdeutschland geführt. Und ich will jetzt einen Aspekt, den er da erwähnt hat, mal rauspicken, und er sagt: Unsere Gespräche zeigen, es gibt eine Chance, die AfD-Wähler bei ihrer Ehre zu packen. Im Hinterfragen ihrer Standpunkte und in der geduldigen Diskussion mit der Aufklärung über weitere Hintergründe und Fakten, die in ihren vereinfachten Erklärungsschemata nicht vorkommen, kann man zumindest ein Nachdenken anstoßen. Das hat er geschrieben, und ich habe da drüber nachgedacht und dachte so, ja, well, es funktioniert ja eh nicht, ja. Aber ja, auf eine Art und Weise hat es dann doch ganz gut gepasst zu dem, was ich ja vorhin schon die ganze Zeit so etwas suffisant gesagt habe, dieses kritische Hinterfragen, ne? Worauf sie ja so stolz sind, so Leute auch mit diesem Ansatz für Verschwörungstheorien, die sind ja so stolz darauf, dass sie ja die einzigen sind, die irgendwie das verstanden haben, die hinterfragen, wie gesagt. Und da hat hier Herr Ziems vielleicht gar nicht so unrecht, und das ist vielleicht eine ganz, ganz kleine Hoffnung, aber man muss es ja immer mal probieren, dass man sie eben wirklich mal bei ihrer Ehre packt. Und dazu passt, finde ich, jetzt vielleicht das, was wir in dieser Folge gemacht haben. Und zwar dem geneigten Corona-Demonstranten beispielsweise, der deswegen vielleicht irgendwie zur AfD gewandert ist, weil er über dieses Thema da reinkam, mal zu sagen so, ey, die AfD und die neuen Rechten und die Strategien, die die entwickeln und entwickelt haben, das sind einfach nur perfide Strategien, um Erfolg zu haben auf der Straße bei Wahlen, um am Ende eigentlich die eigene andere rechte bis auch rechtsextreme Ideologie durchzusetzen. Und du bist ein Teil davon. Und da bist du nämlich wirklich eine Marionette, weil du darauf reingefallen bist. Und da, finde ich, kann man mal appellieren. Denen ging es nicht um Corona, denen ging es nicht um die Maßnahmen. Und so können wir jetzt nämlich hier die große Klammer machen zu meinem Einstieg. Frau Weidel ging es offensichtlich nicht um die konkrete Corona-Politik, sondern sie war am Anfang sogar noch für strengere Maßnahmen. Es ging ihr am Ende lediglich darum, das Thema so zu bedienen, dass sie möglichst viele Leute, unzufriedene Leute damit mobilisieren kann. Und darauf fallt halt nicht rein, wenn ihr glaubt, ihr seid kritische Leute. So, das ist mein Fazit an die Welt.
Ja, und es passt auch ganz gut tatsächlich zu meinem Fazit, denn dieses, was du ansprichst, die Leute bei der Ehre zu packen, das kann, wenn man so drüber nachdenkt, funktionieren. Natürlich nicht bei Menschen, die schon so tief, wenn wir jetzt auf die Verschwörungsmythen zurückkommen, da wird es wahrscheinlich schwierig. Aber bei denen, die vielleicht noch an so einem Grenzposten stehen, die kann man wahrscheinlich da noch zur Umkehr bewegen. Am Ende ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal den Fokus darauf zu legen, dass man das Ganze nicht von heute auf morgen beenden kann. Also es ist kein Phänomen, das wir von einem Tag auf den anderen bekämpfen können oder bekämpfen, vielleicht das falsche Wort, rückgängig machen können, sondern diese Prozesse. Und deswegen bin ich da vorhin ja auch immer noch mal so drauf eingegangen, auch auf diese Individualisierung und auf den zunehmenden Egoismus in der Bevölkerung. Das ist etwas, was über lange Jahre sich entwickelt hat. Und das kann man nicht von heute auf morgen ändern, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, der relativ langsam, relativ unterschwellig gegoren ist und dann eben durch die Corona-Pandemie und die weiteren Krisen dann sehr stark aufgeploppt ist. Das wird nicht von heute auf morgen zu Ende sein, sondern man kriegt das Ganze nur langsam wieder in den Griff. Aber, und das ist das Entscheidende, man muss tatsächlich jetzt einen langfristigen politischen Willen zeigen, das Ganze wieder hinzubekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen diese ganzen pro-populistischen Äußerungen, die wir jetzt in den unterschiedlichen Wahlkämpfen sehen, die führen überhaupt nicht dazu. Und das haben wir schon ganz oft gesagt. Das ist, glaube ich, also da kann man sich den Mund am Ende fusselig reden. Es wird trotzdem immer wieder passieren. Aber der kurzfristige Versuch der AfD, Stimmen zu klauen, der wird nicht funktionieren. Der wird dazu führen, dass sich eben die AfD-Wähler eigentlich in ihrer Meinung bestätigt fühlen, indem eben die Altparteien jetzt eben auch den Duktus der AfD mehr und mehr übernehmen, sondern es muss darum gehen, langfristig politische Strategien zu entwickeln. Eine Gegenstrategie braucht nun mal Zeit und diese Zeit muss man sich jetzt aber auch nehmen und muss sie langfristig durchziehen, um diese Probleme, die wir haben, wieder in den Griff zu bekommen. Und das geht tatsächlich auch im Bereich politischer Bildung los. Das geht aber auch im gesellschaftlichen Bereich weiter. Und weil wir jetzt auch immer wieder auf das Thema Arbeit mal zu sprechen gekommen sind, was wir auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, ich glaube, es ist auch wichtig, dass im Bereich von Unternehmen Strukturen entstehen, die dazu beitragen, dass eine Teilhabe zum einen am Unternehmen, aber auch eine Teilhabe am Bereich besserer Arbeitsbedingungen möglich wird und so kann man vielleicht dann langfristig diese Problematik wieder in den Griff bekommen.
Alerta.
Oi.
Oi, oi, oi. Halt die Fresse, ich will saufen.
Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und Gerrit hat es vorhin schon mal geteased, folgt uns bei Instagram, macht Werbung für uns und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja, und jetzt haben wir wieder ganz am Ende erst unseren Call to Action gemacht. Egal, hört uns einfach, habt Spaß.